Kurze Info zu dem Podcast. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist meine Stimme aufgrund von technischen Herausforderungen mit dem Mikrofon recht verzerrt. Somit ist das nicht meine Originalstimme, aber auch das gehört dazu und ich möchte euch an dieser Stelle die wertvollen Inputs und Informationen nicht vorenthalten und deshalb habe ich entschieden, dass ich die Folge auch mit dieser verzerrten Stimme wird durchladen. Danke für dein Verständnis und ich verspreche dir, dass wir das nächste Mal wieder zur gewohnten Qualität den Podcast werden anhören können. Merci.
Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Maximilian Baumann bei mir zu Gast. Der Maximilian ist Radio- und Fernsehmoderator und Gastronom. Er gibt uns sicher noch weitere Einblicke in seine Tätigkeiten. Max, herzlich willkommen.
Salut, Stefano. Danke für die Einladung.
Danke dir, dass du die Einladung angenommen hast. Willst du etwas ergänzen zu dir? Ich habe kurz einleitend ein paar Sachen erzählt.
Du, das ist schwierig, gell? Man macht ja so einiges, aber so mal grundsätzlich zusammengefasst ist es richtig. Vielleicht ist es noch wichtig zu wissen, dass ich da gerade in einer Produktionsküche mit Event-Location sitze und darum ab und zu mal kann laut werden kann. Wenn hinten einer schreit, hat er sich die Finger verbrannt. Aber sonst sollte man eigentlich Ruhe haben.
Hoffentlich mehr natürlich, oder?
Das ist ja ein Versicherungsfall. Das ist auch nicht gut als Firmenbesitzer, ein Versicherungsfall. Von dem her ist es gut, wenn es nicht passiert.
Ja, genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Du bist ja Radio- und Fernsehmoderator. Wie kommt man eigentlich zu dem? Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Werdegang. Was hast du angefangen? Wo hast du gestartet?
Gern. Also, ich bin aufgewachsen in Gokhusen mit einer Schwester und zwei wundervollen Eltern. Mein Vater war sehr bekannt als Radio- und Fernsehmoderator. Er hat Frank Baumann geheißen, heisst immer noch Frank Baumann, Gott sei Dank. Wir haben das grosse Glück, dass alle mega gesund sind. Und er war verantwortlich für die damals grösste Late-Night-Show, die es je gegeben hat und wahrscheinlich bis heute die grösste ist geblieben. Und zwar hat die Ventil geheissen. Dort hat man ihn entweder geliebt oder nicht. Er hatte so einen Hebel gehabt, wo man hat ins Studio anrufen und wenn er nicht mehr hat wollen telefonieren, hat er einfach den Hebel umgedreht. Und dann ist die Person rausgespickt worden aus der Leitung. Und das hat natürlich zu sehr hitzigen Diskussionen geführt. Er hat eigentlich auch alle verarscht. Also er hat zum Beispiel die Uriella, die Seherin, eingeladen in seine Sendung und gleichzeitig hat sie ein Porno schauen von der Porno-Heidi. Das sind so die Sachen, die er gemacht hat und darum bin ich sehr früh mit dem Medium Fernsehen in Kontakt getreten und auch Radio, weil er Radiomoderator war, in seinen Ursprüngen, wo die Antenne von Radio 24 noch die grösste UKW-Antenne der Welt war und auf dem Pizzo Cropera gestanden ist und sie haben aus Cernobbio gesendet, aus einem Studio in Italien, wo Radiomacher noch illegal war. Ja, und ich habe auch die ganze Schattenseite vom Bekanntsein können, müssen miterleben. Einerseits ist es gecancelt werden in der Schule, andererseits ist es der Bekanntheitsgrad, wenn man in der Stadt umeinander läuft und Leute gaffen einem an, sie sprechen einem an, was übrigens viel weniger schlimme Effekt hat auf den Mensch, der bekannt ist, als wenn man einfach gafft. Und dann hat das so ein bisschen Lauf genommen. Ich habe nach der Schule nicht gewusst, was machen, als KV gemacht. Und irgendwann ist dann so weit gekommen, dass ich mit meinem Vater auf eine Fernsehsendung und die haben dort einen Fahrer gebraucht für meinen Vater. Wir sind durch ganz Deutschland gefahren und am zweiten Tag bin ich aber irgendwie abdetachiert worden vom Fahrer zum Kameramann-Assistent noch immer irgendwie am Morgen um 5 Uhr müssen aufstehen, um irgendwelche dämliche Sonnenaufgänge zu filmen. Also ich kann eigentlich nicht filmen, ich kann nur das Stativ tragen und habe dann gesagt, hey Freunde, also mein Vater, das ist im Fall nicht die Idee gewesen, ich bin als Fahrer angestellt. Ich wollte als Fahrer auch angesehen werden und dann hat er gesagt, dann musst du halt heimgehen. Und das ist so ein der Weckruf gewesen, wo er mir nachher noch gesagt hat, entweder gehst du heim oder du fängst dich an für die Materie entscheiden, weil du willst mal Moderator werden und dann ist es nicht so schlecht, wenn man weiss, was ein Kameramann von einem verlangt. So bin ich Kameramann geworden und daraufhin habe ich die Ausbildung gemacht im SRF, bin dann Produzent geworden, Freischaffender und dann vom Radio eigentlich abgeworben worden, wenn man das so will. Die haben mir angerufen und gesagt, sie wollen, dass ich eine Radiosendung moderiere und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und sie haben gesagt, du schaffst das. Das war nicht kurzfassig. Es ist lang, sorry, aber alles gut.
Ist denn das so ein bisschen der klassische Weg, wo man, wenn man so ein bisschen in die Richtung weggeht, dass man sagt, ich fange zuerst bei der Kamera an und kann dann eigentlich also hinter der Kamera, vor der Kamera so? Hm?
Also ich kenne niemanden, der den Weg gemacht hat. Darum glaube ich, es ist absolut nicht der klassische Weg. Der klassische Weg, was es jetzt zum Beispiel gibt für Leute, die den Wunsch haben, in die Medienbranche zu kommen oder auch in die Moderationsbranche, was natürlich viel weniger leicht ist. Man muss sich das so vorstellen, in einer Fußballmannschaft sucht man 11 Spieler pro Team und Ersatzspieler. Und in einer Skirennmannschaft gibt es irgendwie 6 Stars, oder? Und genau so fühlt sich das etwa an, wenn man als Moderator in ein Radio kommen will. Die Welt hat nicht auf einem gewartet, auch auf mich nicht, auch dort nicht, wo sie mich angefragt haben. Und aus dem Grund hat CH Media Academy erschaffen, wo sensationell schafft mit Volontaris, die aber Geld verdienen dafür. Und die gehen dann so durch alle Medien durch. Das ist Print, das ist Radio, das ist Fernsehen und soziale Medien. Und lernen eigentlich den Beruf Journalismus von der Pike auf. Oder dann gibt's noch Toxic FM, wo wirklich Radiomoderatoren ausbildet und dann muss man nachher halt einfach Glück haben, dass man einen Job bekommt.
Okay. Ja, spannend. Sicher mega spannend, die auch Erfahrung, die du da darfst erleben. Du bist ja jetzt Radiomoderator. Wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus?
Also, ja, ich bin Radiomoderator, aber ich bin auch schon mehr Radiomoderator gewesen. Also jetzt ist zum Beispiel am Freitag, wo wir das Gespräch haben miteinander. Und heute am Morgen ist ein Radiotag gestartet, weil ich immer am Freitag eine eigene Sendung habe im Radio. Als freischaffender Radiomoderator. Die Sendung heisst Aufsteller am Freitagmorgen und läuft bei Radio 24 zwischen 5 und 10. Wo ich wirklich freie Hand habe. Das ist ein riesen Traum, man redet mir nicht rein, man vertraut mir einfach, dass ich es richtig mache. Und sonst, den Rest von den Tag bin ich nicht Radiomoderator oder Fernsehmoderator, sondern eigentlich Unternehmer. Und ich bin am Freitag eigentlich nur am Freitag Radiomoderator und den Rest von der Zeit bin ich eigentlich Gastronom und Unternehmer und konzentriere mich nicht aufs Radiomoderator sein oder aufs Moderieren. Ich habe noch einen Podcast eigenen, wo ich jetzt gerade diese Woche 11 Gespräche mit Promis aufgenommen habe. Das sind sehr intime, persönliche Gespräche. Im Restaurant Blütz Baden wird das aufgezeichnet. Der Podcast gibt es im Radio, in meiner Radiosendung zu hören. Und im Fernsehen auf TV24 geht das zweite Gespräch, kommt am Sonntagabend auf TV24. Und sonst ist das auf Spotify. Und dort habe ich jetzt zum Beispiel diese Woche den Mark Sway interviewt oder den Thomas Volker vom Comedy-Duo Oropax bis zu der Kiki Mäder, Anna Rossinelli, einfach Leute, die ich persönlich kenne, die ich einlade eigentlich zu einem sehr intimen Gespräch. Und darum kann man nicht sagen, ich bin Radiomoderator, aber wenn ich Radiomoderator bin an dem Freitag, dann stehe ich, jetzt muss ich mega aufpassen, was ich sage, irgendwann zwischen 3 und 5 Uhr am Morgen auf und fahre ins Studio und habe dann ein bisschen Vorbereitungszeit, je nachdem, wenn ich aufstehe. Und ja, nachher geht's los mit dem Radio machen. Dann habe ich 5 Stunden Radio, was mega cool ist, wo ich sehr viel Spontanität kann ausleben und auch kann Fehler machen und die nachher in einem Live-Moment kann korrigieren, was sehr eine grosse Challenge ist. Aber mir als auch noch Eventmoderator, wo man mich buchen kann als Eventmoderator, extrem viel bringt, weil ich eigentlich aus jeder Situation rauskomme, seit ich insgesamt 5 Jahre lang wirklich eigentlich Fulltime-Radiomoderator gewesen bin. Ja, und dann ist die Sendung fertig um 10 Uhr und dann gehe ich schlafen eine Stunde und dann bin ich Gastronom, so wie jetzt gerade, und hocke da irgendwann an einem Computer und beantworte Mails von wahnsinnig tollen Kunden.
Mega spannend, ja. Gut, eben die Vielfältigkeit macht es einem, glaube ich, auch ein bisschen aus, oder? Ich meine, nicht, dass du nur den Fokus auf etwas weisst, oder? Sondern, dass du wirklich eine riesen Palette hast, oder? Von Möglichkeiten, die du da natürlich auch kannst abdecken. Und, ja, wirklich, bei den Kunden als Gastronom, also als Gastronom hast du den Kunden, den du spürst, oder? Und als, Moderator, jetzt unabhängig davon, in welcher Hinsicht, ob vor der Linse oder hinter der Linse, oder, hast du natürlich weniger Resonanz irgendwo oder? Also das gleicht sich so ein bisschen aus,
oder? Ja, also es ist lustig, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich ein grosser Punkt vom Radiomoderator sein. Ich moderiere Radio für niemanden. Ich moderiere es nur für mich. Und ab und zu kommt jemand ins Studio und findet, hey, ist geil, geiler Witz gewesen oder schöne Texte oder mega schön spontan. Aber ich moderiere nur für mich. Und wenn ich weiss, dass meine Frau schon wach ist mit meiner Tochter, dann denke ich an sie und moderiere auch noch ein bisschen für sie. Aber meine Grossmutter zum Beispiel, die hört jede Sendung und die hat auch eine Rubrik in meiner Sendung, die ist 93 und ist topfit und gibt jedes Mal zum Ende der Sendung ihre Sendekritik zu meiner Sendung zum Besten. Und für sie mache ich auch noch Radio. Sonst bekomme ich ja gar nicht mit, wie viele Leute das hören. Was auch gut ist. Wiederum bei einem Event, wo 1,5, 2, 3.000 Leute hast, wo vor sie auf die Bühne musst stehen, hast du den Zwang, dass du sie direkt musst für dich gewinnen. Das heisst, du musst direkt auffallen am Anfang, dass sie dir zuhören, dass sie dir ihre Aufmerksamkeit schenken. Und das ist schon etwas ganz anderes. Und als Gastronom, wo wir mit unserer Pop-Up-Reihe, der Freundeskreis Pop-Up unterwegs sind, jetzt gerade am Mittwoch haben wir mit einem neuen Projekt gestartet, das sind so Projekte, wo wir immer 6 Wochen dort sind, gibt es auch eine Anmoderation von mir und dort hast du halt wirklich direktes Feedback. Also wenn die Leute nicht lachen, wenn du einen Witz gemacht hast, weisst du, sie finden dich dumm. Und es passiert. Und dort wiederum hilft dann das Radio, weil du weisst, aus jeder Situation kommst du raus, weil wenn du dich noch so dumm verschnurrt hast, findest du eine Lösung. Und das ist wirklich eigentlich noch cool, dass ich das alles abdecken konnte. Und das Gleiche gilt für das Kameramann und das Produzenten, dass ich weiss genau, was der Kameramann von mir braucht. Ich habe zum Beispiel bei Ninja Warrior, wo wir Ninja Warrior im Hallenstadion aufgezeichnet haben, es gibt Situationen, dass eine Kamera einen Pixelfehler hat. Das sieht man nicht. Das Bild besteht aus so und so viel Millionen Pixel oder 1000 Pixel. Millionen, glaube ich. Und wenn du einen Pixelfehler hast, dann ist einfach ein kleines, winziges Pünktchen schwarz. Und ich habe auf dem Monitor, den ich hatte, das, dem sagen wir Referenzmonitor, wo ich gesehen, was gefilmt wird, habe ich am Regisseur aus dem Hallenstein, der ist in einem Übertragungslastwagen gesessen, habe ich gesagt, hey, du hast auf Kamera 2 einen Pixelfehler. Und das ist ein deutscher Regisseur gewesen, notabene der Regisseur, der als WM-Final irgendwann die Regie gemacht hat, das ist einer der besten Weltweit, und der hat es nicht mehr verstanden, bis ich ihm gesagt habe, dass ich eben mal Kameramann gewesen bin. Also, zum den Kreis dort zu schliessen, das, was ich mache, ob am Gast oder hinter der Kamera, vor der Kamera oder am Mikrofon, das hat alles irgendwie einen Effekt auf das Gesamtprodukt Maximilian Baumann und seine Firma.
Ja, das glaube ich vollkommen. Du hast schon gesagt, du musst auffallen. Was hast denn du für Methoden zum Auffallen?
Ja, ich habe natürlich ganz einfach. Ich gehe einfach auf die Bühne. Das ist eigentlich meine Methode. Also, das kann ich natürlich nur machen, wenn ich Steigertritt habe, bevor ich auf die Bühne muss. Das heisst, die meisten richtig grossen Bühnen, zum Beispiel die im Kongresshaus Zürich, die ist flach. Bei denen hast du keine Stege, wo der Gast sieht, dass jetzt der die Stege drauf läuft. Das heisst, in so einem Fall wird es ein schwieriger, dann stehe ich zum Beispiel einfach vorne und mache als allererstes. Und dann sind also, Wenn ich aber einen Stegen habe, vor der Bühne, und ich komme vor der Bühne über die Stegen rauf, dann tue ich immer eigentlich den letzten Stegentritt auslassen. Und habe wie so einen Fehltritt. Und dann schletzt es mich auf die Bühne, und dann sind alle so, und das hörst du dann auch, und dann, ich gehe nicht ganz um, ich fange mich dann irgendwie, und stehe dann an, und fange dann aber direkt an moderieren, als wäre gar nichts gewesen. Das kannst du natürlich nur, wenn du es extra machst. Und mega viele Leute kommen dann einmal nach der Moderation, nach der Eventmoderation, und sagen so, hey, ist etwas passiert? Ist alles gut? Hast du den Weg gemacht? Und dann erkläre ich denen, das ist ein Joke gewesen. Und sie können es mir fast nicht glauben, weil es wirklich offenbar recht echt aussieht.
Okay. Das ist spannend, ja. Ja, man muss natürlich verschiedene Methoden anwenden, oder, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Oder?
Also es gibt auch ganz viele andere. Ich mache nicht immer die, aber das ist jetzt so ein bisschen die
Aufwendung. Was hast du noch?
Ja, es gibt Sachen, wo du zum Beispiel Gäste auf die Bühne holst, gerade am Anfang, wo du den, also ich sage zum Beispiel noch gern Leute als Joe Biden von der und der Firma an, wenn sie der Präsident sind von der Firma, von der Unternehmung. Oder ich tue direkt einen im Publikum zusammenschiessen, dass er mir nicht zulässt. Und auch wenn das einer ist, der mega schon dabei ist, sage ich, hey, da oben spielt Musik und so. Und ich habe aber auch schon Events gehabt, wo ich irgendwann gesagt habe, jetzt sind wir einfach bitte mal alle ruhig, weil sonst gehe ich ab dieser Bühne, weil es bringt nichts, dass wir da oben den Handstand machen, das ist respektlos, wenn ihr redet. Und das wiederum ist natürlich ganz eine heikle Variante, weil sie ja ernst gemeint ist. Die kommt nur zum Zug, wenn es wirklich nicht los ist, und dort muss man dann schon ziemlich versiert sein, dass man nachher kann, nach so etwas, man kann normal weiter moderieren. Aber das braucht es zum Teil, wenn, oft ist es halt so, dass an den Events die Leute nicht auf dich gewartet haben. Und ich als Moderator kann das nachvollziehen und kann finden, okay, ich bin der Moderator. Und was viele Moderatoren vergessen, ich bin nicht der Star. Sondern der Star ist der, der anmoderiert wird. Das ist ein riesiger Unterschied. Weil wenn ich der Star wäre, müsste ich Comedian machen oder Musiker. Und darum ist es mir eigentlich egal, wenn es mir nicht zulässt. Aber wenn zum Beispiel jemand von der Firma sich die Zeit nimmt, um auf die Bühne zu kommen und etwas zu erzählen, dann wird die allergisch darauf reagieren. Oder wenn ein Musiker kommt und es wirklich so ist, dass der für die Leute ein konzentriertes Set spielt, auch dann ist es mega schwierig, zum halt einfach das so im Raum zu stehen. Und wenn ich den Musiker anmoderiere und sie hören schon nicht zu, dann sage ich, ey, jetzt müssen sie zuhören, weil sonst bringt es dir alles nicht.
Ich meine, das ist ein Digitalisierungspodcast unter anderem. Nebst der persönlichen Transformation gehen wir auch ein bisschen Digitalisierung rein. Kannst du sagen, was für Auswirkungen die ganze Digitalisierung hat, jetzt in dieser Branche, vor allem Radio und Fernsehbranche?
Also, auf beide Branchen hat es natürlich eine drastische Auswirkung, oder? Also, auf die Branche Radio ist es so, dass, also früher haben wir das analoge Radio gekannt, oder? Wo man hat müssen drehen. Also, die meisten, die das hören, kennen das wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Dann haben wir müssen drehen und dann haben wir müssen die UKW-Frequenz finden. Und wenn man die mal gefunden hat, haben wir gewusst, wenn nur jemand drankommt, an das Rädchen, dann ist gelaufen. Weil dann finde ich den Radiosender nie mehr. Das hat zum Effekt gehabt, dass Radio 24 zum Beispiel viele Leute einmal eingestellt haben und nie mehr rausgegangen sind aus dem Radio. Das heisst, mein Vater hat dort eine massive Reichweite gehabt. Bei uns ist es so, dass wenn ich etwas versau, dass der Konsument oder das Publikum, ich rede immer von Konsumenten, von meinem Produkt als Radiomoderator, dass sie innerhalb von einer Sekunde braucht, dann können sie sagen, du, mir gefällt der und der Radiosender, wo ich jetzt natürlich keinen Namen nenne, oder? Das ist ganz klar. Besser. Aber die meisten bleiben natürlich, wenn ich moderiere. Und dann nachher haben wir das Fernsehen, was auch heavy Auswirkungen hat, logischerweise, weil halt die Leute nicht mehr so aktiv Fernsehen schauen, sondern Netflix streamen. Ich mache das ja selber auch. Also ich ertappe mich, dass ich extrem selten klassisch Fernsehen schaue, ausser das ist irgendein Skirennen oder das Formel-1-Rennen oder sonst irgendetwas Sport. Also meine Frau wird behaupten, ich schaue auch Curling oder Volleyball oder Handball und andere Sachen, wie zum Beispiel Pfeilbogenschiessen oder Kunstblitzschüendle oder was auch immer. Aber sie hat auch recht. Auf jeden Fall die Digitalisierung, die spüren wir massiv. In meiner anderen Branche wiederum ist es eigentlich ein Vorteil, weil ich natürlich ganz andere Mittel habe zum Werbung machen für meine Gastro-Projekte.
Ja. Ja, gut. Natürlich, oder mit meinem Pop-Up bist ja du, also, kannst du mal ein bisschen erzählen, wenn wir jetzt schon den Schritt zum Pop-Up würden machen. Was ist eigentlich ein Pop-Up? Einfach, dass jeder den gleichen Wissensstand hat.
Also, Pop-Up kommt ja von aufpoppen. Und etwas, was aufpoppt, geht schnell wieder vorbei. Man kann das eigentlich vergleichen mit einer Seifenblase. Und das ist ein bisschen die Grundidee von Pop-Up. Und wir nennen eigentlich das Projekt immer gern Zwischennutzung und nicht Pop-Up, wobei Pop-Up halt einfach der allgemein verständlichste Begriff ist. Was wir machen ist, wir suchen ganz spezielle Locations raus, wie zum Beispiel die Werft in Zürich. Gehen dann die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft an und sagen, hey, schaut, wenn ihr das nächste Mal ein Schiff in dieser Werft habt, aufbockt im Trockendeck, dann möchten wir auf dem obersten Deck vom Schiff ein Restaurant bauen. Und in den meisten Fällen heisst es dann, ha, genau. Und das macht es uns nicht ganz einfach, weil wir müssen immer zu oberst oben einsteigen. Wir arbeiten mit der ZSG jetzt mittlerweile zusammen. Wir haben das dann geschafft. Roman Knecht, der Direktor von der ZSG, hat mich mal willkommen geheißen bei ihm und ist begeistert gewesen von dieser Idee. Und wir haben das dann tatsächlich können umsetzen. Und zwar auf der Stadt Rapperswil. Das ist das Dampfschiff, das auf dem Zürichsee gefahren ist. Jahr 1914, also 2 Jahre nach dem Untergang von der Titanic, ist das Schiff eingewassert worden. Und in der Werft letztes Jahr total saniert worden, ausser auf dem obersten Deck. Und wir haben tatsächlich es geschafft, auf dem obersten Deck ein Pop-Up-Restaurant einzurichten. Mit einer, also wir müssen die Küche dort drauf bauen, weil wir schicken 5 Gänge pro Person an 105 Franken. Und das bis zu 100 Mal an einem Tag. Das essen alle gleichzeitig. Und auf dem Schiff hat man dann rausgesehen auf der See, und hat aber gewusst, man ist auf einem trockengelegten Schiff, wo wir extra ein Brüst drauf bauen. Und das ist so ein bisschen das, was wir machen. Also wir tun spezielle Locations finden und die dann umsetzen. Jetzt haben wir gerade etwas gemacht mit der SBB im 17. Stock von einem Rohbau-Wulchenkratzer, wo der absolut Wahnsinn war. Wir haben ein Pop-up gemacht in einem Möbelladen, in einem Luxusmöbelladen, der ausverkauft hat. Wir haben ein Pop-up gemacht im ehemaligen Radio 24 Studio, wo unter Denkmalschutz steht. Und im Moment gerade findet das Pop-up in der ehemaligen Kantine von der SBB ebenfalls unter Denkmalschutz statt. Immer für 6 Wochen. Und dann ist die Blase wieder geplatzt. Und wir verziehen uns wieder.
Okay. Also ich kann natürlich da an dieser Stelle auch sagen, es ist ein mega Erlebnis. Also ich meinte jetzt alle, die du aufgezählt hast, bin ich schon mal dabei gewesen.
Meinte ich auch, ja.
Ausser wirklich jetzt der letzte, der ja erst gerade am Mittwoch erst gesagt, gestartet ist. Oder?
Ganz genau, ja.
Genau. Also von dem her gesehen, an dieser Stelle kann ich nur Weiterempfehlungen aussprechen. Es ist mega gönnt unbedingt vorbei. Es ist ein mega Erlebnis und der Koch, der Alex, oder? Leider nicht dabei in dem
Kolo, in der Küche. Alex! Was ist also,
das ist wirklich gerade live, jetzt, was wir da gerade aufnehmen. Das ist wirklich gerade live.
Da, wo ich schreie immer, Alex! Jetzt kommt er.
Jetzt machen wir es gerade live.
Mit mir, hätte ich gerade gerühmt. Kannst du noch Hallo sagen? Der sagt Hallo, das ist sein Podcast, du bist gerade live.
Ah, häufig.
Okay, mehr darfst du vom Alex nicht erwarten, er ist besser im Kochen als im Reden. Jetzt kannst du wieder gehen, Alex, danke.
Ja, nein, also an dieser Stelle wirklich ein mega Konzept und ich meine, die Gänge, die kannst du wirklich auch, du hast gesagt, 5 Gänge, aber du kannst gehen anschöpfen.
Und Informationen gibst du auf freundeskreis.li.
Genau. Wieso LI, das erfährst du dann irgendwie mal by the way, oder?
Ja, nein, wir hätten freundeskreis.ch können haben, aber das hat einfach zu viel gekostet und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir halt einfach .li, weil das Ding ist ja, man sucht uns eh aktiv, oder? Also es ist nicht so, dass man per Zufall uns sucht.
Ja, okay. Eben, du hast jetzt die verschiedenen Rollen eingenommen. Wie bist du denn überhaupt auf die Gastronomie, auf den Gastronomie-Teil gekommen? Also ist das jetzt mehr, ich meine, in der Familie?
Nein.
Ist das nicht etwas gewesen?
Nein, gar nicht. Also ich habe Freunde von mir, wo notabene, ich habe ja mittlerweile kein eigenes Restaurant mehr in Zürich. Darum kann ich das gut mutig sagen, einfach die besten Restaurants in Zürich machen, aus meiner Sicht. Das ist eine ganz persönliche Wahrnehmung. Denen gehört das Restaurant De Cinque, das Restaurant Toscano, das Lele an der Militärstrasse, dann gehört das Restaurant Berg 8044 und ganz neu auch der alte Loi. Ein mega traditionsreiches Restaurant direkt oben an der Seilbahn Rigiblick. Und ich bin mit ihrem Sohn, mit der Cecilia und dem Eros, seinem einen Sohn, Leonardo, aufgewachsen. Und bin eigentlich während, ich würde sagen, 5 Jahre jeden Mittag dort zu Mittag gegessen. Und wir haben einfach können auswählen aus der Karte. Und ich bin wieder dort gesessen und die haben alle alles gemacht. Wir haben immer allen Leuten Hallo gesagt und Tschüss, wenn sie rein und rausgekommen sind. Und das hat mich schon sehr lustig gemacht auf die Gastronomie. Abgesehen davon war meine Grossmutter mal Chefin von einem Hotel im Solothurnischen. oder im Aargau, ich weiß gar nicht genau, wo das war, St. Karl hat das geheissen. Und irgendwann hat mich ein Freund von mir angefragt, dem gehört mittlerweile das Lassalle-Restaurant in Zürich. Er hätte ein Projekt, das er gerne würde, in ein Abrisshaus, wo 4 Stöcke hat, 4 Restaurants reinbauen, in jeden Stock ein Restaurant und den obersten Stock will niemand, ob ich irgendeinen Gastronom kenne. Und dann habe ich gefunden, ja, ich kenne schon einen. Ich mach das. Und dann hat er gesagt, hä, aber du kannst ja weder kochen, noch bist du Gastronom. Und dann habe ich gedacht, das kann ich alles dann schon. Und hat dann per Zufall in dem Restaurant von Meilis im Toscano in Zürich, Puls 5, den Alex kennengelernt, weil er dort gekocht hat, weil er befreundet ist, ebenfalls mit dieser Familie. Und habe ihm das gesagt. Und er hat gesagt, hey, weißt du, ich habe mega Bock, um da mitmachen. Das war vor etwa 8 Jahren gewesen. Und dort hat so uns den Ärmel reingenommen. Und wir haben dann mit dem Freundeskreis gestartet und dann sind plötzlich Leute auf uns zugekommen, die haben wollen, dass wir ihre Betriebe übernehmen, wie zum Beispiel eben in Zürich Seebändi, wo dann Soko geworden ist. Und in Davos gibt's auch ein Soko, wo die Gemeinde Davos auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben mega viele Bewerber, aber wir hätten wahnsinnig gern, Bewerbung auch von euch. Hey, ich sehe, jetzt schnurrt er wieder drin, oder? Okay, der hat gesagt, hat gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung von Gastronomie. Das ist grausam an sich. Das ist übrigens der Stil auf dem Freundeskreis. Also, es ist so eine Hassliebe zwischen dem Alex und mir und das merkt der Gast extrem. Aber es ist logischerweise gespielte Hassliebe, weil wir könnten ja gar nicht so gross miteinander zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht würden mega fest mögen. Und der Alex ist auch der einzige Grund, warum ich das alles im Hintergrund noch machen kann, meine anderen Projekte, weil er mir brutal total den Rücken frei hat. Das heisst, er ist mir nicht böse, wenn ich nicht gleich viel arbeite für die Firma wie er. Er ist mir nicht böse, wenn ich viel mehr Pferde gehe wie er. Er ist mir nicht böse, wenn ich am Abend nicht rum bin, sondern nur für die Moderation. Weil er eben meint, ich bin ein schlechter Gastronom. Wahrscheinlich darum ist er sogar happy, dass ich weg bin.
Ja, cool. Nein, das spürt man übrigens auch als Gast, die Hassliebe, wie jetzt du da gesagt hast, oder? Wobei eben, es ist wirklich sehr, sehr wohlwollend.
Genau.
Wohlwollende Hassliebe, genau. Ja, was würdest du sagen? Also, würdest du es jetzt wieder machen, das mit dem Pop-Up? Oder du sagst, ist das etwas, wo, wenn es jetzt Alex nicht gewesen wäre, würdest du es wieder machen?
Es ist schon ziemlich masochistisch. Also, wenn mir das Finanzielle wichtig wäre, dann würde ich sicher nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Es denken alle immer, ihr seid so erfolgreich und so, aber, also mein anderes Business ist ziemlich viel lukrativer als das, was ich da mache und in das investiere ich massiv am meisten Zeit. Aber, es ist ein supergeiles Hobby. Das Problem ist nur, dass ich ja mittlerweile verheiratet bin und eine 3-jährige Tochter habe. Und der Zeitverbrauch für ein Hobby sich massiv reduziert, wenn man Vater wird. Das heisst, man hat grundsätzlich weniger Zeit für ein Hobby. Und gerade das Hobby, das wir uns ausgesucht haben, der Alex und ich, das ist halt einfach auch sehr zeitintensiv an Randzeiten. Und darum, glaube ich, wäre das jetzt der Fall, als Vater würde ich die Finger von der Gastronomie lassen. Jetzt sind wir aber dafür so eingestellt, nach 8 Jahren zusammenarbeiten, dass wir es eben auch gut können lösen, wenn da auch noch ein Vater ein bisschen mitspielt. Und darum funktioniert es mega gut.
Okay. Wie viele Mitarbeiter sind da jetzt dort in den
also, Talenten? Wir sind zeitweise wir haben etwa insgesamt 9 bis 10, 11 Mitarbeiter gewesen, mit dem Alex und mir. Jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich nur noch einen fixen Mitarbeiter haben und in Davos etwa 5. Aber wir sind mega reduziert, auch aus finanzieller Hinsicht, dass unser Geschäft eigentlich nur während 8 Monate insgesamt, wir rechnen pro Pop-Up mit Auf- und Abbau 2 Monate, 6 Wochen plus eine Woche Vor- und Nachbearbeitung. Das heisst, wenn wir 4 Pop-Ups machen, das schaffen wir meistens nicht, wir schaffen meistens nur 3, dann haben wir sogar nur 6 Monate Arbeit und zahlen aber trotzdem durchgehend Löhne. Und das haben wir jetzt lange gemacht, weil wir gefunden haben, es ist wichtig, dass wir den Leuten den Lohn zahlen können. Und jetzt haben wir uns aber entschieden, dass wir auch so gute Leute finden können. Und das hat sich jetzt gerade beim ersten Projekt schon mega bewahrheitet. Also wir sind mega glücklich, so wie es jetzt im Moment gerade ist.
Okay, mega. Ja, ich denke, der finanzielle Aspekt, oder das, was du angesprochen hast, dass die Leute das Gefühl haben, weiss auch nicht, wie viel Cash das man da generiert, oder mit so einem Restaurant-Pop-Up oder was auch immer, dass man vernachlässigt oder vergisst vor allem, wie viel Kosten das eigentlich wirklich generiert, oder? Weil ich meine, du hast Location, du hast Küche, du hast deine Zeit oder eure Zeit, oder? Und hast noch die Ware, die du musst kaufen, Material und.
Ganz genau.
Das ist natürlich schon. Ja. Gibt es dann etwas, wo dich in diesen Jahren ein bisschen geprägt hat? Ich meine, du hast mit auch viel Promis, einerseits mit dem Podcast, hast du viel zu tun. Gibt es eine Story, also vor allem habe ich gesehen, dass du mit dem, zum Beispiel der Murat Yakin ist auch einer gewesen, ein Gast von dir, oder? Die spannende Persönlichkeit. Mhm. Gibt es eine Story, wo du sagst, ja, die ist mir geblieben, die ist mega, mega spannend gewesen, die hat mich auch ein bisschen geprägt irgendwo durch, hat mir auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Gibt es etwas?
Also eine Story von einem Promi? Etwas, oder? Eine Story von einem Promi-Mensch?
Ja, eine Story von einem Promi, wo dich aber persönlich dann nachher geprägt hat. Also weißt du, irgendwie auch ein bisschen zur Reflexion.
Also man muss dazu sagen, im Podcast, das sind alles Freunde von mir. Das sind alles Leute, die ich persönlich anrufe. Und fast nie über das Management gegangen. Es gibt gewisse, wie jetzt zum Beispiel der Mark Sway, wo, also ja, was ist die Definition von Freund? Aber ein Mark und ich haben irgendwo durch irgendeine Verbindung. Was auch immer das für eine mag sein, aber wir fühlen uns einfach wohl miteinander. Und ihm schreibe ich dann und er sagt dann, ja, hey, look, ich habe es meinem Manager weitergeleitet, der meldet sich bei dir, weil oft die Manager dann ihre Terminkalender füllen. Bei einem Murat Yakin ist es jetzt ganz anders, dort ist es einfach so, weißt du, der muss ja gar nichts, oder? Also der kommt wirklich nur für den Mensch, in dem Sinn der Maximilian jetzt in dem Fall, oder Patrick Fisch, der Nazi-Trainer von der Eishockey-Nazi. Stories, das ist mega, mega etwas Schwieriges, weil also mein Podcast Parler wo Blü lebt davon, dass ich ohne Vorbereitung ins Gespräch gehe. Ich weiss nicht mal, wie ich die anmoderiere und man darf nicht vergessen, es kommt am Schluss im Fernsehen. Das heisst, in dem Moment, wo mein Regisseur, Kameramann, Tonmann sagt, hey, wir laufen, in dem Moment schiesse ich einfach los und haue eine Anmoderation raus. Und die Art und Weise, Interviews zu machen, bringt mit sich, dass du den Mut hast, keine Fragen vorbereitet zu haben. Und weisst, ich kann 35 Minuten ein Gespräch führen mit einer Person, auch wenn sie nicht gut redet, wo Sinn macht. Und das wiederum hat zum Effekt, dass du auf eine brutal innige Ebene kommst. Also, es ist, ich kann zum Beispiel sagen, der Robin Rehmann, das ist ein Fernseh- und Radiomoderator, der hat Colitis ulcerosa, das ist ein massive Entzündung vom Dickdarm. Der hat nach mehreren Operationen sein Dickdarm 20 cm von einem Meter langen Dickdarm, also ein Fünftel, müssen rausschneiden, hat dann ein Stoma bekommen, künstlichen Darmausgang und hat dann einen J-Pouch wiederum bekommen, dann macht man das wieder zu, das Loch am Bauch und tut den Dickdarm, der noch übrig ist, mit dem J-Pouch, der wie ein J ist, verbinden und das geht dann wieder zum Anus und dann kann er wieder normal Stuhlgang lassen, also mehr oder weniger. Und der zum Beispiel hat erzählt, wie er will, dass man mit Leuten wie ihm umgeht, mit Leuten, die Behinderungen haben oder auch chronische Krankheiten oder einfach sonst Schicksalsschläge. Und er hat im Gespräch gesagt, er hat im Spital gelegen und hat kalt gehabt, er hat immer so kalt gehabt nach den Operationen. Dann sagt eine Krankenschwester und hat gesagt, ich habe so kalt. Und dann hat sie gesagt, ja, nehmen Sie da die Decke. Und dann hat sie gesagt, ich habe immer noch kalt. Und dann sagt sie, ja, dann weiss ich auch nicht, vielleicht müssen Sie halt einfach noch Geduld haben. Es ist wieder gegangen. Und am nächsten Woche, die Woche drauf, ist eine Krankenschwester gekommen und er hat ihr das gesagt. Und sie hat ihm die Hand auf den Arm gelegt. Und dann fängt er, dann kann er plötzlich, hat er nicht mehr weiterreden, weil er einfach so krass eingeholt worden ist von den Emotionen. Und wie von die Blut eigentlich vor mir gestanden ist und mir gesagt hat, dass brüllend, schluchzend gesagt hat, dass das ist, wo ihm etwas bringt. Wenn Leute sagen, hey, ja, ich verstehe, dass du Schmerzen hast. Oder ja, ich verstehe, dass es schwierig ist, wenn man in einem Rollstuhl sitzt, zum Beispiel. Das ist eine mega schöne Begegnung. Jetzt gerade mit dem Mark Zwei habe ich einen Moment gehabt, wo ich anfangen musste zu brüllen, weil er einfach so intim war. Und Mark Zwei, sein Bruder, ist ums Leben gekommen bei einem Unfall in Zürich. Vor 4 Jahren. Und er redet eigentlich nicht über das. Aber er hat wie so einen Moment gefunden. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, die Leute kommen extra alle auf Baden. Die reisen zum Teil. Also Steffi Heinzmann ist aus Fisch auf Baden gereist. Sie ist krank aus seiner Baden, um das Interview aufzunehmen. Und jede Begegnung, egal wie bekannt die Person ist, ist mega, mega speziell und schön, weil sie hat sich Zeit genommen für mich.
Ja, spannend, ja. Ja, ich denke, das sind sehr viele Emotionen auch, die da mitspielen. Und
ja.
Ja, das zeigt auch, dass man menschlich ist, oder? Ich meine, trotz der Bekanntheit von gewissen Personen, oder? Ist nach wie vor das, was zählt, ist der Mensch, oder?
Ja, absolut. Also, eben, es ist immer schwierig, wenn man einen Menschen nicht kennt. Ich kenne das ja selber. Wenn ich ein Interview habe mit jemandem, den ich nicht kenne, dann denke ich so, krass, der hat das und das gemacht. Und wenn ich einmal Zeit habe, mit dieser Person zu reden, dann merke ich plötzlich so, es könnte eigentlich gerade so gut ein Buddy sein von mir. Und darum bin ich einfach auch der Meinung, man muss die Leute reden lassen. Und wieder, der Moderator ist nicht der Star. Weil sonst bekommt er keine einzige Situation aus in einem Interview. Es hat eine Situation gegeben, zum Beispiel mit der Fabienne Louves, wo sie sagt, es sei etwas mega Tragisches passiert, also in einem anderen Interview mit der Moderatorin, wo sie in dem Interview sagt, der Moderatorin, es ist etwas mega Tragisches passiert, aber sie will nicht darüber reden. Und dann sagt sie, ja, aber ein bisschen etwas kannst du schon sagen. Und es ist so, dann, sie hat nicht zugelassen, aber sie hat vielleicht gar nicht können, weil sie sich schon darauf konzentriert hat, auf die nächste Frage. Und dann total nicht mehr im Moment gespürt hat, was jetzt gerade Sinn macht. Und ehrlich sein zueinander und einander nicht in die Pfanne hauen. Und dann kommt das eigentlich mega gut.
Ich würde das gerade als Abschlusswort nehmen, Maxine, ehrlich gesagt. Es sind auch schon fast 40 Minuten rum bei uns. Gibt es abschliessend etwas, wo du den Zuhörer möchtest mit auf den Weg geben?
Ja, in Bezug auf Entrepreneurship oder in Bezug auf Schaffen in der Öffentlichkeit oder Präsenz vor Publikum oder in Bezug auf was, würdest du gerne etwas hören?
Ich gebe dir die Wahl, was dein Bauchgefühl sagt.
Also, ich glaube, mega viele Leute sagen, ich bin hure unzufrieden, wie es jetzt im Moment gerade ist. Und ich denke mir, wieso bist denn du unzufrieden? Und dann heisst es, ja, wenn es einfach nicht so ist, wie es sein sollte. Dann sage ich, ja, aber dann tu noch etwas ändern. Dann heisst es, ja, aber auf mich hat ja niemand gewartet. Und ganz eine grosse Überraschung für die Leute ist, wenn ich ihnen sage, auf niemand hat irgendjemand gewartet. Wirklich auf niemand. Auf den Stefano hat niemand gewartet. Auf mich hat niemand gewartet. Auf den Alex, da mein Kollege, der mir das Geschäft hat, auf den hat schon gar nicht irgendjemand gewartet. Aber er hat es trotzdem gewagt. Und wir haben es auch gewagt. Und man muss es einfach wagen. Und ich habe mal ein Event moderiert, der hat geheißen «Die Kraft der Unzufriedenheit». Und wegen dem Titel habe ich den Event eigentlich nicht moderieren, habe im Management gesagt, hey, das ist, ich will das nicht, ich bin nicht unzufrieden. Und dann habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Und ja, es ist so, unzufrieden sein ist mega wichtig. Weil nur, wenn man unzufrieden ist mit einem Umstand, tut man ihn verändern. Und genau das ist es. Einfach den Mut haben, um etwas zu verändern. Und man darf nie vergessen, in der Schweiz gibt es gute Fallschirme, auch wenn es in die Hose geht.
Danke vielmals, Maximilian. Ich kann das gerne so stehen, ohne kommentieren.
Danke dir.
Sonst geht es ganz gespräch weiter. Ja, an dieser Stelle, Max, merci vielmals für deine Zeit. Und ich danke auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, die eingeschaltet haben. Solltest du Fragen haben? Max, wie können sie dich erreichen? Oder wie bist du auffindbar?
Also am einfachsten auf Instagram, Maximilian Baumann Official. Ich versuche in der Regel allen Leuten zu antworten. Ich bin jetzt nicht so ein Hengst auf Instagram. Von dem her erreicht man mich eigentlich gut. Ich bekomme ab und zu mal eine Nachricht und dann poppt sie auf und dann beantworte ich sie auch. Und ja, das ist der einfachste Weg. Und sonst einfach ansprechen, wenn man mich sieht, eben wie ich eingangs gesagt habe, es gibt eigentlich nichts Unangenehmes, als wenn getuschelt wird, weil man beantwortet eigentlich gerne Fragen, wenn die Leute normal fragen.
Ja. Zum Pop-Up?
Zum Pop-Up gibt es alle Informationen auf www.freundeskreis.li oder auf unserer Instagram-Seite der_freundeskreis_pop-up. Das ist der einzige Ort neben dem WC, wo wir jemanden markieren
dürfen. Sehr gut. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man sich dort für die Newsletter anmelden.
Ganz genau. Also
freundeskreis.li. Und dann können wir jedes Mal Informationen über zum nächsten Pop-Up, wo stattfindet.
Genau. Danke für die Werbung, Stefan.
Ja, bitte. Das ist das Minimum, was wir machen. Merci mal für deine Zeit nochmal. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
Ich dir auch. Viel Erfolg weiter mit dem Podcast. Ciao, Stefan.
Merci. Danke. Ciao, ciao.
Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den kannst bewerten? Auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädchen von den Einstellungen, drückst auf die 3 Pünktchen und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst du die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.